Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt.
Ignition sequence starts.
Es war ein Weltereignis, das bis heute nachhallt. Der Start der Saturn V am 16. Juli 1969. Ich selbst war nicht dabei. Als ich zur Welt kam, war die letzte Mondlandefähre schon ein Jahrzehnt verlassen.
Früher hieß es, wenn der Mensch hätte fliegen sollen, hätte er Flügel. Aber er ist dennoch geflogen, weil er gar nicht anders konnte.
In meiner Kindheit war ich umgeben von Raumschiffen. Und ich gab Captain Kirk recht. Die Menschen sollten ins All fliegen, zu anderen Himmelskörpern aufbrechen. Genau in diesem Zeitalter wuchs ich auf und es erfüllte mich genauso wie den Rest der Gesellschaft, dachte ich.
Was, wenn die erste Apollo-Mission zum Mond nie stattgefunden hätte? Und wenn wir nicht den Mars oder den nächsten Stern erreicht hätten?
Ist denn Raumfahrt ein Thema unter Soziologen?
Wenn man jetzt mal kurz und knapp sagen will, nein.
Ich bin auf der Suche nach diesem Gefühl und wie es die Gesellschaft veränderte. Dirk Spreen ist Raumfahrtsoziologe. Einer von ganz, ganz wenigen, wie ich schnell feststelle.
Es gibt ein paar, die sich damit immer mal wieder befasst haben. Aber es gibt keinen systematischen Diskurs.
Merkwürdig. Sollte diese enorme technische Meisterleistung, die nie dagewesene Grenzerweiterung des Menschen und noch dazu das Medienereignis des 20. Jahrhunderts die Gesellschaft doch nur gestreift haben? Blieb es am Ende ein kleiner Schritt für einen Menschen?
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Mensch zum Mond. Was von Apollo bleibt? Von Karl Urban.
50 Jahre sind eine lange Zeit. Vieles hat sich geändert, seit der Adler im Meer der Ruhe aufsetzte. Ich stoße auf der Suche nach der menschlichen Seite der Mondlandung erst einmal auf die Geburtsstunde von Apollo. Oder was ich dafür halte.
Distinguished guests, ladies and gentlemen.
25. September 1962 im Footballstadion der Rice University Houston. Es ist brütend heiß. Den geladenen Gästen hinter dem Redner läuft der Schweiß übers Gesicht.
We choose to go to the moon.
Aber Kennedy strotzt vor Energie.
We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard.
Es ist ein Heimspiel für Kennedy. Er vollführt hier den dritten oder vierten Schritt seiner Politik und will die US-Gesellschaft auf das Ziel Mond einschwören. Ich gehe weiter zurück. Vom September 1962 in den April 1961. Der gleiche Redner, eine andere Tonlage. Seit 3 Monaten erst ist JFK im Amt. Er hält eine Rede zur Lage der Nation, was so kurz nach der Amtseinführung ungewöhnlich ist.
These are extraordinary times, and we face an extraordinary challenge.
Es seien außergewöhnliche Zeiten, sagt er, mit einer außergewöhnlichen Herausforderung.
The role of leader in freedom's cause.
Und ich stelle fest, es geht gar nicht um den Mond. Vor dem Kongress spricht Kennedy über atomare Aufrüstung, Arbeitslosigkeit, die Verteidigung der Vereinigten Staaten gegen die Sowjetunion. Die US-Armee ist bei der Invasion der Schweinebucht auf Kuba gescheitert. Und die Regierung steht vor einem innen- wie außenpolitischen Debakel. Erst ganz am Ende, an 9. Stelle seiner 45 Minuten langen Rede, Kennedys Antwort auf eine weitere Kränkung. Juri Gagarin hat gerade als erster Mensch die Erde umkreist.
Wir können nicht garantieren, dass wir eines Tages die Ersten sein werden. Aber wir können uns sicher sein, dass wir die Letzten sein werden, wenn wir es gar nicht versuchen. Ich glaube, wir sollten zum Mond fliegen. Aber ich denke, jeder Bürger dieses Landes, wie auch die Mitglieder des Kongresses, sollten sorgfältig abwägen, wenn sie in dieser Angelegenheit entscheiden.
Kennedy benutzt ein starkes Bild, um den Abgeordneten die Entscheidung leicht zu machen. Neben dem offensichtlichen Wettrennen gegen die Sowjetunion ist es die letzte Grenze.
Man kann es nicht überschätzen, wie wichtig dann auch diese präsidiale Rede gewesen ist. Sie hat viele, wenn man so will, jetzt Stereotypen bedient und dann die Nation hinter diesem Programm versammelt. Und da geht es um den Frontiermythos in der amerikanischen Geschichte.
Helmut Trischler ist Technikhistoriker am Deutschen Museum in München.
Die Frontier ist ja die Idee, dass die USA sich sozusagen von Osten nach Westen bewegt hat und diesen riesigen Kontinent allmählich sich angeeignet hat und die immer weiter nach Westen verschoben wurde. Dieser Frontiermythos, den kann man plötzlich in eine neue Grenze hineinverlagern und dann sagen, geht es jenseits der Erde, die neue Frontier, der Weltraum wird erobert.
There is no strife.
Es gibt keinen Streit, kein Vorurteil, keinen nationalen Konflikt im All. Noch nicht. Seine Gefahren sind für uns alle feindselig. Seine Eroberung verdient das Beste der gesamten Menschheit und die Gelegenheit für friedvolle Zusammenarbeit kommt vielleicht nie wieder.
For peaceful cooperation may never come again.
Dann habe ich hier mal rausgesucht, das sind so ein paar Klassiker, ja, also das hier ist, also ich weiß nicht, wenn Sie sich mit Raumfahrtthemen beschäftigen, kennen Sie die wahrscheinlich, oder?
Dirk Spreen, einer von sehr, sehr wenigen Raumfahrtsoziologen weltweit, blättert in Berlin-Steglitz in einigen Bänden seiner Privatbibliothek. Bücher, die älter sind als das Apollo-Programm. Er will mir zeigen, was damals längst in der Luft lag.
Das hier, das ist natürlich der Klassiker aller Klassiker, Werner von Braun und ein paar weitere, wo die schönen Bildchen drin sind, die man immer wieder findet. Das ist Nordung.
Hermann Nordung, Raumfahrttheoretiker.
Da ist die rotierende Raumstation drin.
Das ist das Ding aus den 20er Jahren, oder?
29 ist das, ja.
Rotierende Raumstationen mit künstlicher Schwerkraft, Basen auf dem Mond und Bergbaumaschinen. All das wurde lange vor dem Raumfahrtzeitalter entworfen und durchgerechnet. Vom späten 19. Jahrhundert bis in die 1950er Jahre schienen Flüge ins All immer realistischer zu werden.
Zu der damaligen Zeit haben viele bekannte Autoren, Philosophen, Karl Schmidt auch und so, was zu Raumfahrt gesagt.
Der Philosoph und Staatsrechtler Schmidt analysierte in seiner Schrift Nomos der Erde im Jahr 1950, wie der Mensch im Laufe der Geschichte immer neue Räume erschloss. Durch Technik. Fürs Land brauchte er Straßen, für die See Schiffe, für die Luft Flugzeuge. Und bald käme etwas Neues dazu. Schon ein Jahr vor ihm schrieb der Soziologe Helmut Plessner:
In den ersten Weltraumraketen, welche die Versuchsabteilungen der amerikanischen Armee aus dem Gravitationsfeld der Erde gebracht haben, brauchen wir nicht nur verderbenbringende Waffen eines neuen Krieges um die Erdherrschaft zu fürchten. Sie sind zugleich die Vorboten einer kommenden planetarischen Einheit der Völker, wie sie in der Logik der Entwicklung immer umfassenderer politischer Subjekte und ihrer stets intensiver werdenden Interessenverflechtung liegt.
Der Mensch ist nie das Wesen, das nur da ist, wo es ist, sondern es ist immer über sich und über seine Gesellschaft und über die Zeit, in der er lebt, hinaus. Und das muss er auch, weil sonst könnte er gar kein Mensch sein. Und die Raumfahrt ist quasi, passt da wunderbar rein. Also das ist sozusagen dieses Ausgreifende, sozusagen dass der Weltraum rückt in den Bereich dessen, was Menschen erreichen können.
Die 60er Jahre zählen die Soziologen zur konstruktivistischen Moderne. Einer Epoche, in der noch alles möglich schien.
Der Weltraum war immer schon, von Anfang an war das sozusagen auch immer ein Visionsraum, ja, weil da oben muss man ja keine Rücksicht nehmen auf irgendwas, sondern man setzt einfach eine Raumstation hin, die baut man so, wie man Bock hat.
Und aus räumlicher Freiheit erwuchs persönliche Freiheit. Der Vordenker der Raketen, Konstantin Tsiolkovsky, von Kindesbeinen an beinahe taub, formulierte in einem Science-Fiction-Roman einen Aufruf der glücklichen Himmelsbewohner an ihre Gefährten, die noch auf der Erde weilten.
Zieht um zu uns! Hier lebt man buchstäblich im Paradies. Das gilt besonders für Kranke und Schwache.
Da steckt natürlich die Idee drin, dass Diskriminierungen aufgrund körperlicher Kriterien nicht legitim sind.
Damals gibt es sie noch. Die Idee eines neuen Menschen, die ich aus dem Science-Fiction kenne, der sich nun im anbrechenden Raumfahrtzeitalter mit grenzenlosem Optimismus paart und mit Verheißungen ohnegleichen. Diesen leeren Raum befüllt auch Kennedy. Aber seine Idee klingt völlig fantastisch. 1961 ist das All geradezu unerschlossen. Noch immer explodieren Raketen auf den Startrampen. Schimpansen und Hunde haben gerade erst bewiesen, dass Säugetiere in der Schwerelosigkeit überhaupt überleben können.
$531 million in fiscal 62.
Wie ist es dem US-Präsidenten gelungen, den Kongress davon zu überzeugen, ihm für derart schwindelerregende Fantasien so viel Geld zu geben. $9 Milliarden für die ersten 5 Jahre. Bis zum Ende des Programms wurden es viel mehr.
Man muss sich vorstellen, es sind fast 24 Milliarden Dollar damals von den USA verbrannt worden, in Anführungsstrichen.
Um die Überlegenheit gegenüber der Sowjetunion zu beweisen, eine vertretbare Summe?
Wenn wir uns mal überlegen, welche anderen Programme es im 20. Jahrhundert gegeben hat, dann fallen einem natürlich auch Programme ein, die noch viel mehr Ressourcen absorbiert haben. Nehmen wir mal den Zweiten Weltkrieg, nehmen wir mal da die deutsche Luftrüstung. Ja, ein unendlich aufwendiger militärischer Komplex, der im Zweiten Weltkrieg hier entstanden ist, in Deutschland ungefähr 2 Millionen Arbeitskräfte gebunden hat. Apollo waren 400.000.
Und da war das Manhattan-Projekt. Die Entwicklung der Atombombe.
Das hat damals 200.000 Arbeitskräfte absorbiert.
All das waren Rüstungsprojekte. Und von Aufrüstung haben die Menschen genug. Die Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg und den Koreakrieg sind frisch. Kennedy kalkuliert das ein, als er seine große Idee formuliert. And therefore we intend to be first. Der Kongress gibt die Gelder für die Vormachtstellung der Nation.
In short. Our obligations to ourselves.
Aber die Öffentlichkeit glaubt an ein großes Menschheitsprojekt.
To solve them for the good of all men.
Selbst als die 60er Jahre ihrem Ende entgegengehen. Der Vietnamkrieg, ein brutaler und verlustreicher Konflikt, lässt die US-Bürger an der Regierungsarbeit zweifeln. Studentenproteste, gewaltsame Polizeieinsätze, Rassenkonflikte, die Ermordung von Kennedy, Martin Luther King. Selbst der technische Fortschritt erlebt herbe Rückschläge. Die Apollo-Astronauten Gus Grissom, Edward White und Roger Chaffee sterben 1967 bei einem Feuer während des Trainings.
Griffin, Tranquility Base here.
Am Ende klappt es aber doch.
Eagle has landed.
This is Jubilant Dave Scott reporting Apollo 15 on the plane at Hadley.
Und der Mensch erreicht den Mond.
Hey Houston, the Challenger has landed.
Es gelingt 6 Mal innerhalb von 3 Jahren. Das kurze Mondfahrtzeitalter der Menschheit. Bei der Landung von Neil und Buzz schauen nach NASA-Schätzung 500 Millionen Menschen zu. Ein Sechstel der Erdbevölkerung.
Ich bin mir übrigens ziemlich sicher, dass ich mich daran erinnern kann.
Bei mir zu Hause, bei meinen Eltern, ja, ich war damals 11 Jahre alt. Und wir hatten, glaube ich, erst kurz zuvor, 68 oder so, zum ersten Mal einen Fernseher.
Das war meine erste Fernseherfahrung, so verwaschen. Aber ich weiß, dass ich nur ganz kleines Kind war und nicht richtig. Es ist einfach, diese Bilder sind irgendwie, dass da sowas Weißes vor dem schwarzen Hintergrund und alle starren spät in der Nacht. Also vermutlich hat mich am meisten beeindruckt, dass es spät in der Nacht war, auf diesem Monitor und man versteht kein Wort. So, und das kann nur die Mondlandung gewesen sein.
Also einen solchen großen Effekt hat es auf mich auch nicht gehabt, dass wir uns jetzt tagelang in der Schule nur darüber unterhalten hätten. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich mich später mit meinen Mitschülern darüber ausgetauscht habe, merkwürdigerweise.
Hinterlässt die Mondlandung mehr bei den Menschen als die Erinnerung an eine schlaftrunkene Nacht vor einem winzigen, verrauschten Fernsehapparat? Wohl jeder, der 1969 bereits wachdenkend dabei war, kann sich bis heute daran erinnern. Aus Sicht der Soziologen blieb aber kaum etwas davon hängen.
Es ist eigentlich schon sehr verwunderlich, dass sich die Soziologie nicht weiter mit dem Phänomen beschäftigt. Das kann aber auch wirklich, also wir haben uns auch versucht, damals das zu erklären, damit zu tun haben, dass es ja noch nicht so viele Menschen sind, die da im Weltraum gewesen sind.
Das sagt Dirk Spreen, der Politikerreden schreibt, während er seine raumfahrtsoziologischen Studien als Hobby betreibt. Dabei sind die Gesellschaftswissenschaften seit den 60er Jahren nicht frei von neuen Diskursen. Gleichberechtigung oder die Globalisierung rütteln nur wenige Jahre nach der Mondlandung die Forschung auf.
Das kann aber auch damit zu tun haben, dass in der Soziologie letztendlich so ein Unter-2-Meter-Paradigma herrscht, dass man so auf Augenhöhe über dem Boden.
Das öffentliche Interesse erlahmt mit den weiteren Mondlandungen wieder. Mit Ausnahme der beinahe Katastrophe von Apollo 13 beschäftigen die Menschen der frühen 70er Jahre ganz andere Dinge. Es sind irdische Probleme, die immer mehr in den Vordergrund rücken.
Die Nachrichten der New Yorker Fernsehstationen melden mit der Wetterprognose zugleich den Grad der Luftverpestung.
Nationalgarde im Angriff, denn die Ordnung ist wiederherzustellen. Kämpfe im Dschungel und im Morast. Brennende Dörfer kennzeichnen den Weg der siegreichen Truppen.
Ja, das war ja 70er Jahre, die Krise war da schon da. Und seitdem hat sie uns auch nicht mehr verlassen.
Auch die Raumfahrt wird bescheidener. Die Budgets werden gekappt.
Schon mit dem Post-Apollo-Programm kommt eine andere Rechtfertigungsargumentation ins Spiel. Die NASA ist mit dem Ende des Apollo-Programms in eine enorme Krise hineingeraten.
Und die Zeitenwende hin zu einer interplanetaren Spezies? Hat es wirklich gar nichts mit den Menschen gemacht?
Sie hatten das Rennen gewonnen. Viele Leute dachten jetzt, warum sollte ich weiterrennen, wenn wir das Rennen gewonnen haben? Wie die meisten Leute, vor allem die Jungen, habe ich die Sache damals einfach aus den Augen verloren und für 20 oder 25 Jahre nicht mehr darüber nachgedacht.
Oh my God, look at that picture over there. There's the Earth coming up. Wow, is that pretty?
Doch Menschen waren zum Mond geflogen, hatten sich 380.000 Kilometer von der Erde entfernt, hatten diese graue, ungastliche und tote Steinwüste umkreist und waren auf ihr spazieren gegangen.
Roger, we read you loud and clear and we just watched the first Earthrise, which was fantastic.
Oh, there's the old Earth. Okay, he's been coming up on 6 minutes.
Sie hatten immer und immer wieder den Blick an den Horizont gerichtet. Die Erde ist in dieser Entfernung leicht mit der ausgestreckten Hand zu verdecken. Ein einsamer Fleck in der umhüllenden kosmischen Dunkelheit.
Our planet is a lonely speck in the great enveloping cosmic dark.
Was passierte eigentlich mit diesen 12 Moonwalkern und ihren Kommandanten im Mondorbit?
And I want to find out, where do you go after you've been to the moon?
Der in den USA lebende britische Journalist Andrew Smith hat sich diese Frage vor 17 Jahren gestellt. 9 Moonwalker waren damals noch am Leben. Die besuchte er. Smith schrieb ein Buch über die Begegnungen.
You know, once you've done something so monumental as that.
Ich meine, was passiert, nachdem du so etwas Monumentales getan hast, wie auf dem Mond zu sein? Ist der ganze Rest deines Lebens dann nicht ein Abstieg und eine einzige lange Enttäuschung? Das schien mir eine wichtige Frage für uns, die wir auf der Erde leben.
Andrew Smith suchte und fand alle noch lebenden Apollo-Veteranen, die ihm ihre Geschichten erzählten.
Ich begann zu erkennen, dass sie sehr interessante und unerwartete Pfade eingeschlagen hatten. Aus einem wurde eine Art New Age-Guru in Florida. Ein anderer wurde Maler und malte nur noch Szenen der Mondlandungen. Und das endlos. Einen Kommandanten des Apollo-Kommandomoduls fand ich auf einer Star Trek-Convention, als er Autogramme für $20 verkaufte. Er war von diesen ganzen Schauspielern umgeben, die vor ihren Tischen lange Schlangen hatten. Und dort war er, der wirklich am Mond gewesen war, und saß an einem Tisch mit gerade 2 oder 3 Leuten. Und manchmal gar keinem.
Auch die wohl berühmtesten Mondfahrer verschwanden nach wenigen Jahren konstanter Publicity in der Versenkung.
Neil Armstrong went and became a teacher.
Neil Armstrong ging von der NASA weg und unterrichtete Luftfahrttechnik an der Universität von Cincinnati. Aber der Druck beständiger Berühmtheit setzte ihm wirklich zu. Er mochte das nicht, kündigte und wurde ein richtiger Einsiedler. Und Buzz Aldrin verkaufte ein paar Jahre nach Apollo 11 Autos.
He was selling cars.
Die Astronauten plagten bald berufliche Ängste. 3 noch geplante Apollo-Flüge wurden gestrichen. Im Post-Apollo-Programm waren weit weniger Astronauten gefragt und der erste Start des Space Shuttles verzögerte sich. Der Mond setzte aber auch ganz andere Energien frei, etwa bei jenem Astronauten, der beinahe zu einem Guru wurde. Er gründete das Institute of Noetic Sciences, in dem Telepathie und Hellsehen erforscht werden sollten.
Edgar Mitchell, he was on Apollo 14.
Edgar Mitchell war auf Apollo 14 geflogen. Auf dem Weg zurück hatte er etwas, das er als Erleuchtung bezeichnete. Er fühlte ein Bewusstsein im Universum Und er verbrachte den Rest seines Lebens damit, herauszufinden, was das war. Er war umgeben von Leuten, die an paranormales Zeug glaubten, was er nicht tat. Er versuchte, rationale Erklärungen für das alles zu finden. Sie waren alle um die 30, 40 Jahre alt. Und nachdem sie auf dem Mond waren, mussten sie etwas ganz anderes finden. Wenn sie gutes Material für eine Midlife-Crisis suchen, bitteschön. Das ist wie der perfekte Sturm.
So hätte man sich das Ganze nicht vorgestellt. Manche Astronauten machten zwar weiter bei der NASA-Karriere, aber dieses erhabene Gefühl, als Menschheit einen großen Schritt vorangekommen zu sein, dürften zumindest die Astronauten in den ersten Jahren nach ihrer Rückkehr kaum noch empfunden haben.
Was, wenn die erste Apollo-Mission zum Mond nie stattgefunden hätte? Und wenn wir nicht den Mars oder den nächsten Stern erreicht hätten?
Als diese Worte von Darsteller William Shatner gesendet wurden, die 50. Folge von Star Trek, schrieb man das Jahr 1968. Der Science Fiction antizipierte den Aufbruch ins All.
Damals ging es los mit der Mondlandung, das ist das Erste.
Dirk Spreen, heute raumfahrtbegeisterter Soziologe, stürzte sich in seiner Jugend auf die Romanheftreihe Perry Rhodan.
Der hier ist extra verpackt, weil das ist die Originalfassung. Wir gucken mal in den Nachdruck rein.
Der US-Major Perry Rhodan landet darin auf dem Mond.
Und die finden dann auf dem Mond ein fremdes Raumschiff einer anderen Rasse, eignen sich letztendlich die Technologie an und damit geht die ganze Story dann los. Aber das merkt man auch, wenn man das so liest. Also es ist so diese Aufbruchstimmung, wir können das, wir machen das. Bei Perry Rhodan ist es aber auch immer verbunden, soll man sagen, politischen Gerechtigkeitsfragen. Also wenn wir das können, dann können wir auch die Welt besser machen. Dann können wir auch dafür sorgen, dass Menschen sich nicht mehr bekriegen müssen.
Es ist ein Motiv, den der Science-Fiction jener Zeit gerne rezipiert. Science-Fiction und Realität scheinen zu verschmelzen, um dann doch getrennte Wege zu gehen. Am Ende finde ich doch noch den Hinweis auf den neuen Menschen in der realen Welt. Ausgerechnet Guru-Astronaut Edgar Mitchell liefert ihn. Er steckt in einem Vorwort, kurioserweise eines Buchs über den Bau von UFOs von 1974.
Die Aussicht aus dem All hat mir wie kein anderes Ereignis meines Lebens gezeigt, wie begrenzt der Blick des Menschen auf sein eigenes Leben und auf den Planeten ist. In unserem übersättigten Wissen und unserer knappen Weisheit sind wir kurz davor, den Rand globaler Zerstörung zu erreichen.
Das neue Zeitalter. Der Beginn der Umweltbewegung.
Die Möglichkeit eines nuklearen Armageddon ist sehr real. Die Möglichkeit unseres Aussterbens durch die Umweltverschmutzung ist genauso real. Und letztere wirkt nur wenig langsamer als Kernspaltung oder Fusion. Mit Sicherheit werfen diese menschgemachten Gefahren für die Erde einigen Zweifel an der Überlegenheit menschlicher Intelligenz auf.
25 Jahre Krieg, ist alles für den Atomausstieg.
Astronaut William Anders hatte beim Vorbeiflug am Mond 1968 ein Bild geschossen. Vielleicht das Bild der bemannten Mondfahrt. Earthrise, der Erdaufgang. Es wurde zum Symbolbild dieser neuen Zeit. Aus soziologischer Sicht beginnt die reflexive Moderne. Der Mensch beginnt, die Probleme seines Schaffens zu erkennen.
Diese Erfahrung der Fragilität der Erde, diese Verletzlichkeit, diese dünne Schicht, auch die sozusagen Erdatmosphärenschicht, die man sieht plötzlich, das sind diese ikonischen Bilder, die einen neuen Blick auf die Menschheit, ja, als unter Bedrohung stehend. Ja, sozusagen, man blickt jetzt plötzlich von außerhalb der Erde, vom Kosmos auf die Erde zurück und wird auch zurückgeworfen auf die eigene Menschheit.
Also dafür muss man zum Mond fliegen?
Offensichtlich muss man dafür zum Mond fliegen, ja, um diese im wahrsten Sinne des Wortes neue Perspektive zu erfahren, zu sehen.
Das ist eines der Dinge, das mir an Apollo gefällt. In jeder Ebene erinnert es uns daran, wie komplex der Mensch ist. Denn es war in jeder Hinsicht eine dumme Idee. Ich meine, was soll das? Wir sind hingeflogen und haben auf dem Mond gesessen, was wir wirklich auch mit Robotern hätten tun können. Die Forscher hatten das ursprünglich sowieso vorgehabt. Wir haben nicht wirklich viel Forschung gemacht. Und die hätten wir anders viel günstiger und einfacher haben können. Und trotzdem, hätten Sie gern, dass die Mondlandung nicht passiert wäre? Nein.
I don't know. Would you not have wanted it not to happen? No.
Nach Apollo verliert die Raumfahrt ihr futuristisches Antlitz. Sie soll nicht mehr um ihrer selbst, als Zeichen des Aufbruchs des Menschen ins All existieren. Die internationale Raumstation, deren Preisschild von über 100 Milliarden Dollar im Bereich des Apollo-Programms rangiert, zeigt genau das.
Das Post-Apollo-Programm des Baus des Shuttles und dann der internationalen Raumstation hat dann ja eine ganz andere politische Argumentationslinie eröffnet. Und die geht viel stärker in diese Richtung der Verknüpfung der Raumfahrt mit ökonomischen Zielen.
Raumfahrt muss jetzt nützlich sein.
Es ist ein gesellschaftliches Projekt, also müssen sich auch die Fragen stellen lassen, die sich alle anderen gesellschaftlichen Akteure auch stellen lassen. Ja, und dass die Raumfahrt sozusagen in, wie das jetzt lange Zeit war, quasi in elitären Zirkeln ausgehandelt wird. Ja, irgendwie zwischen Politik und Lobbygruppen. Mit zunehmender Integration der Raumfahrt in die Gesellschaft wird das hinterfragt.
Jetzt, im Jahr 2019, will mich trotz alledem ein Gefühl nicht verlassen. Dass wir noch immer oder wieder etwas von diesem Gefühl in uns tragen.
But I do say that space can be explored and mastered.
Der Weltraum kann erforscht und beherrscht werden, ohne das Feuer des Krieges zu schüren, ohne die Fehler zu wiederholen, die der Mensch gemacht hat, als er sich auf unserem Globus ausgebreitet hat.
My new national strategy for space recognizes that space is a warfighting domain, just like the land, air and sea.
Donald Trump klingt ganz anders als Kennedy, wenn er den Mond zum neuen Ziel der NASA macht. Denn spätestens im zweiten Satz erklärt Trump das All zum neuen Schlachtfeld für das US-Militär. Auch Indien testete im März 2019 eine Antisatellitenwaffe. 11 Jahre nach dem ersten derartigen Test Chinas.
There is no strife, no prejudice, no national conflict in outer space as yet.
Anders als 1962 versprochen, sind Streit, Vorurteil und nationaler Konflikt im All angekommen. Doch das Motiv von damals spiegelt sich in den Fantasien für eine kommerzielle Raumfahrt, bei der bald jeder auf Neil Armstrongs Logenplatz im Meer der Ruhe Platz nehmen kann. Die neuen Kennedys, die dieses Zeitalter einleiten, heißen gar nicht Donald Trump oder Xi Jinping, sondern Elon Musk und Richard Branson.
Das ist so eine Frage. Also Musk und Branson und auch andere, die sagen, die sprechen auch von Democratization of Space Travel.
Ein neues Paradigma. Jeder, der es sich leisten kann, kann Weltraumfahrer werden. Selbst der US-Teil der ISS soll bis 2025 kommerzialisiert sein. Die Liste nützlicher Innovationen wird unterdessen immer länger. GPS, Notrettung nach Naturkatastrophen, Satellitenfernsehen und bald ein globales Breitband-Internet.
Wo ich auch hingucke, sehe ich, dass die Raumfahrt sich immer mehr sozusagen in die Gesellschaft quasi integriert und nicht mehr einfach nur eine Sache für sich ist. Und das bedeutet eigentlich, dass sie damit auch zu einem sozialen Phänomen wird und deswegen auch ein Gegenstand der Soziologie.
Vielleicht kann uns das demokratisierte All sogar helfen, etwas zu beseitigen, das Dirk Spreen die irdische Kleingartenmentalität nennt und über die Astronauten naturgemäß den Kopf schütteln.
Der Punkt ist, man wird keine heile Welt in diesem Sinne, indem man eine Hecke drum zieht, zurückgewinnen, zumal es die in dieser Form sowieso nie gegeben hat. Das ist eine Illusion. Die Raumfahrt macht das nun mal ganz offensichtlich. Die macht uns klar, dass es diese Idee, dass ich mich von der Welt oder meine Gemeinschaft, meine Gruppe, meine Nation sich quasi von der Welt abschotten kann, dass das nicht funktioniert. Wir gucken drauf und sehen, ja, wo ist denn die Nation? Ja, nix.
Vom Mond aus betrachtet ist auch Donald Trumps Mauer unsichtbar und unerheblich. Und wenn das nur ausreichend viele Menschen erfahren haben, vielleicht ändern wir uns ja wirklich. Vielleicht klappt es ja dieses Mal mit dem großen Schritt für die Menschheit.
Mensch zum Mond. Was von Apollo bleibt? Von Karl Urban. Es sprachen Jonas Beck und Andreas Laurenz Meyer. Ton und Technik Sven Speich, Regie Claudia Katanek, Redaktion Christiane Knoll. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2019.